بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقمت من نام الله صلى الله زيك من طمات شكات من بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. في مخ إن شاء الله تعالى هويت فايتر mit dem zweiten Band von Sunan Imam Abi Dawud رحمه الله تعالى auf der Seite 119 im siebten Unterkapitel, nämlich Freiwillige Gebete auf der Reise. Im Hadith 1222. Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala berichtet uns von Al-Bara ibn Azib al-Ansari radiallahu anhu, dass er sagte: Ich begleitete den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auf 18 Reisen. Er hat die beiden Rak'a vor dem Dhuhr-Gebet, nachdem die Sonne sich geneigt hatte, niemals unterlassen. In diesem Kapitel von Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala geht es um die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf seine freiwilligen Gebete, wenn er auf der Reise war. Und die freiwilligen Gebete auf der Reise sind unterschiedlicher Art. Eine Art davon sind die sogenannten Ratiba-Gebete. Das sind diejenigen Sunna-Gebete, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam regelmäßig vor bzw. nach den Fardgebeten verrichtet hat. Und diese Überlieferung redet von den zwei oder vier Rak'a vor dem Dhuhr-Gebet. Wobei manche Ulama der Meinung sind, dass dieses Gebet noch etwas extra ist, was nichts zu tun hat mit dem Sunna-Gebet vor dem Dhuhr-Gebet und dann etwas damit zu tun hat, dass die Sonne sich geneigt hat und dass man danach zwei Rak'a betet und Allah weiß am besten Bescheid. Wie dem auch sei, da diese Überlieferung da'if ist und übereinstimmt mit anderen Überlieferungen, die besagen, dass er die Ratiba-Gebete weggelassen hat, ist sie inhaltlich in diesem Sinne korrekt. Aber ihre rechtliche Grundlage oder die rechtliche Grundlage dafür, dass man die Ratiba-Gebete auf der Reise weglässt, entnehmen wir aus anderen Überlieferungen, wie wir jetzt sehen werden, im Hadith 1223. Hafs ibn Asim ibn Umar al-Khattab, rahimahullah ta'ala, sagte: Ich begleitete ibn Umar, radiallahu anhuma, auf einer Reise. Er betete uns zwei Rak'a vor. Dann wandte er sich um und sah ein paar Leute stehen. Er fragte: Was machen die da? Ich sagte: Sie beten Sunna. Da sagte er: Wenn ich schon freiwillige Gebete verrichten wollte, würde ich eher mein Pflichtgebet vollständig beten. O Sohn meines Bruders, ich begleitete den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auf der Reise. Bis Allah azza wa jal ihn zu sich nahm, hat er niemals den zwei Rak'a etwas hinzugefügt. Und ich war auch mit Abu Bakr zusammen. Bis Allah, der Erhabene, ihn zu sich nahm, hat er niemals den zwei Rak'a etwas hinzugefügt. Und ich war auch mit Uthman zusammen. Bis Allah, der Erhabene, ihn zu sich nahm, hat er niemals den zwei Rak'a etwas hinzugefügt. Allah Azza wa Jal sagte: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild. In dieser Überlieferung über Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma ist berichtet, dass er die Ratiba-Gebete weggelassen hat. Und manche seiner Freunde standen aber nach dem Gebet auf, nachdem er die zwei Rak'a eines Fard-Gebetes verrichtet hat, also Dhuhr, Asr oder Isha oder Fajr, wahrscheinlich eher Dhuhr oder Asr oder Isha, Entschuldigung, wahrscheinlich eher Dhuhr oder Isha, weil sie nach dem Gebet aufstanden und dann freiwillig gebetet haben. Und als sie freiwillig gebetet haben, wunderte er sich. Er sagte: Was machen die da? Warum beten sie? Und dann hat man ihm mitgeteilt, sie machen ein Sunna-Gebet. Und dieses Sunna-Gebet, entweder beten sie einfach so freiwillig, oder sie beten das Ratiba-Gebet. Das ist das Offensichtliche. Offensichtlich haben sie das Ratiba-Gebet verrichtet. Weil das ist das, was man nach dem Fard macht. Und dann sagte er sinngemäß: wenn es, er sagte wortwörtlich, wenn ich schon freiwillige Gebete verrichten wollte, würde ich eher mein Pflichtgebet vollständig beten. Das heißt, wenn ich schon der Meinung bin, dass je mehr, desto besser, dann lieber als Fardgebet statt als Sunnah-Gebet. Aber dass der Gesetzgeber dir 2 Raka'a vom Fardgebet erlassen hat, weist doch darauf hin, dass man auch das Sünder-Gebet entsprechend unterlässt. Und das zeigt, hier zeigt sich auch die Dienerschaft, die Ubudiyya eines Menschen, dass er nämlich nicht nur tut, was Allah von ihm verlangt, sondern auch unterlässt. Und beides gehört zum Gehorsam Allahs, zum Gehorsam Allah Azzajal gegenüber. Und er begründete sein Handeln damit, dass sowohl der Prophet a.s. danach gehandelt hat, als auch Abu Bakr und Uthman. Tayyib, warum hat er sich nicht damit begnügt, sich an der Sunna des Propheten zu orientieren? Warum hat er noch zusätzlich die Sunna von Abu Bakr und Umar, Entschuldigung, Abu Bakr und Uthman genannt? Die Antwort lautet, und Allah Azzawajal weiß am besten Bescheid, dass er, wenn ein Sahabi mitteilt, dass auch nach dem Tod des Propheten Abu Bakr danach gehandelt und Umar und so weiter, dann weist es darauf hin, dass diese Sunna nicht aufgehoben ist. Wäre sie aufgehoben, hätten sie anders gehandelt. Allah weiß am besten Bescheid. In der Überlieferung heißt es, das ist ein kleiner Übersetzungsfehler, und zwar, weil es geht hier nicht um Uthman, sondern um Umar. Nicht Uthman, sondern Umar, sein Vater Umar. Passt auch besser, Abu Bakr und Umar. Das steht es auch im arabischen Text, Wallahu a'lam. Na, das ist also, daraus, und er begründet es mit dem Vers aus dem Koran, in dem Allah sagte sinngemäß, ihr habt ja im Gesandten Nas ein schönes Beispiel. Das heißt also, es richtig zu machen ist, wie der Prophet es gemacht hat, und nicht nach dem Prinzip, je mehr, desto besser. Und darauf können, da können wir auch daraus andere Dinge schließen, dass grundsätzlich gesehen die Ibadah so verrichtet wird, wie der Prophet sie vorgemacht hat, a.s.w., egal ob es mehr ist oder weniger ist. Achtens, auf dem Reittier freiwillige Gebete und das Witr-Gebet verrichten. 1224. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte auf dem Reitkamel freiwillige Gebete zu verrichten, in welche Richtung auch immer es lief. Er verrichtete darauf auch sein Witr-Gebet, sein Pflichtgebet verrichtete er daraufhin allerdings nicht. Aus dieser Überlieferung über dem Propheten sallallahu alaihi wa entnehmen wir, dass man freiwillige Gebete auf seinem Reittier verrichten darf. Und das Reittier ist das Reitkamel in diesem Fall, aber es kann genauso sich auf ein Pferd beziehen oder auf einen Esel beziehen, egal auf welches Tier auch immer man reitet. Und dasselbe gilt auch für das versus andere Gefährte. Man kann auch im Zug sein Gebet verrichten und ähnliches. Und das bedeutet, dass man bei freiwilligen Gebeten nicht stehen muss im Salah. Bei freiwilligen Gebeten braucht man im Salah nicht zu stehen. Bei freiwilligen Gebeten sitzt man. Und da, Entschuldigung, darf man sitzen. Auf dem Gefährt hast du keine andere Möglichkeit, aber und deswegen auf dem Gefährt, wie auf dem Reitkamel, hast du keine andere Möglichkeit als sagt man, im Stehen, im Sitzen zu beten. Wenn man allerdings die Möglichkeit hat, zu entscheiden, ob man freiwillig betet im Sitzen oder im Stehen, dann ist es so, dass man die volle Belohnung nur bekommt, wenn man im Stehen betet. Und die halbe Belohnung bekommt, wenn man im Sitzen betet. Die zweite Unterscheidung zwischen dem Fardgebet und dem freiwilligen Gebet entnehmen wir ebenfalls aus dem Hadith, wo es heißt, in welche Richtung auch immer es lief. Das heißt, in welche Richtung auch immer das Kamel lief, so betete er. Das bedeutet, dass man sich während dem freiwilligen Gebet nicht in Richtung Qibla wenden muss. Und das gilt aber nur auf dem Reittier, weil es einfach der Natur der Sache widerspricht. Das heißt also, wenn man sein freiwilliges Gebet auf dem Boden verrichtet, zu Hause verrichtet, dann muss man Richtung Qibla beten. Auf dem Reittier entfällt diese Gebetsvoraussetzung. Auf Arabisch Schart. Dann sagt er, rahimahullah ta'ala, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf dem Reittier auch das Witrgebet verrichtete. Sein Pflichtgebet verrichtete er darauf allerdings nicht. Worauf weist das hin? Das weist hin auf die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahullah ta'ala, dass das Witrgebet freiwillig ist. Das Witrgebet freiwillig ist und kein Pflichtgebet ist. Wallahu tabarak ta'ala. Und der letzte Teil des Satzes ist eine klare Aussage dafür, dass er, a.s., wenn er eines der fünf Fardgebete verrichten wollte, abgestiegen ist, in Richtung Qibla gebetet hat und im Stehen gebetet hat. Wallahu a'lam. 1225. Anas ibn Malik, rahimahullah ta'ala, radiallahu anhu, berichtet, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, auf der Reise mit seinem Kamel zuerst in Richtung Qibla wandte. Dass sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf der Reise mit seinem Kamel zuerst in Richtung Qibla wandte, dann den Takbir sprach und dann in die Richtung betete, in die sein Transportmittel sich bewegte. Dies machte er, wenn er freiwillige Gebete verrichten wollte. Aus diesem Hadith ergibt sich, dass wenn man die Möglichkeit hat, sich zu Beginn des freiwilligen Gebetes in Richtung Qibla zu wenden, dann macht man dies und danach bewegt man sich in welche Richtung auch immer man sich man verreist. Und das stimmt auch überein mit dem Grundsatz Fattakullaha mastata'tum. Nehmt euch vor Allah so weit in Acht, wie ihr könnt. Wenn ich am Anfang die Möglichkeit dazu habe, dann mache ich das. Und danach bewege ich mich in Richtung Qibla, Entschuldigung, danach bewege ich mich in Richtung meines Reiseziels. Wenn es jetzt immer noch Pflicht wäre, sich in Richtung Qibla zu wenden, dann wäre dies eine Erschwernis oder kaum möglich oder gar nicht möglich. Aber am Anfang sich kurz in Richtung zu wenden, wenn dies möglich ist, warum braucht man dann die Erleichterung? Anders sieht es natürlich aus, wenn man gerade schon am Fahren ist, zum Beispiel. Jemand ist gerade schon am Fahren und kann sich jetzt deswegen aufgrund der Fahrtrichtung nicht in Richtung Qibla wenden, dann betet er direkt in die andere Richtung. Wallahu a'lam. 1226. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu sagte: Ich habe gesehen, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf einem Esel in Richtung Khaybar betete. Aus dieser Überlieferung will er offensichtlich entnehmen, dass er nicht in Richtung Qibla gebetet hat, sondern in eine andere Richtung und dieses Gebet gültig war. Und das ist eine Bestätigung dessen, was wir zuvor schon erfahren haben. 1227. Jabir radiallahu anhu sagte: Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schickte mich los, um etwas zu erledigen. Als ich zurückkam, betete er gerade auf seinem Kamel in Richtung Osten. Bei der Niederwerfung beugte er sich mehr als bei der Verbeugung. Aus dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir erst einmal die gleiche rechtliche Bestimmung wie vorher auch. Und zwar, dass er sah, wie der Prophet alaihissalatu wassalam sich in Richtung Osten bewegte und in diese Richtung betete. Und bekanntlich natürlich ist die Qibla in Medina im Süden. Das ist beziehungsweise da, wo er sich auch wenn er sich nördlich von Makka aufhält, dann ist sie in Richtung Süden. Und offensichtlich war er hier auf einer Reise, aber zumindest war er hier auf einem Reittier. Die meisten Gelehrten sind der Ansicht, dass man auf einem Reittier nur dann freiwillig beten darf, wenn man auch auf einer Reise ist. Sollte dieser Hadith sich beziehen auf einen Fall, in dem er nicht auf der Reise war, a.s. wäre dies ein starkes Argument für diejenigen Gelehrten, die gesagt haben, dass man das auch machen darf, wenn man sich nicht auf einer Reise befindet. Wallahu a'lam. Bei der Niederwerfung beugte er sich mehr als bei der Verbeugung. Das gibt uns einen ungefähren Einblick in die Art und Weise der Verrichtung des Gebetes auf dem Kamel, über das uns nicht viel überliefert worden ist, sondern es heißt einfach nur in den Überlieferungen, wie hier, dass er bei der Niederwerfung sich stärker, dass er die Niederwerfung, wortwörtlich heißt es, tiefer machte als die Verbeugung. Das heißt, der Sujud war tiefer als der Ruku'. Aber wie genau im Detail, das ist nicht was ausdrücklich überliefert worden. Und manche Gelehrte sagen, und zu ihnen gehört auch mein Lehrer Sheikh Muhammad al-Mukhtar, ibn Muhammad al-Mukhtar, der das mir persönlich mitgeteilt hat, dass es hier grundsätzlich darum geht, dass man beim Sujud sich ja ganz mit dem Körper nach unten bewegt und beim Rukur es nur teilweise macht und also dass man sich ja quasi in einen 90-Grad-Winkel begeht. Und das ist die Ausgangslage. Wenn man allerdings im Sitzen ist, kann man ja nicht unterscheiden, außer indem man das eine tiefer macht, als das andere macht. Und dementsprechend sagte er, muss man sich beugen, also seinen Rücken beugen zusammen mit seinem Kopf und sich für den Rukur nicht so tief beugen wie für den Sujud. Für den Sujud würde man noch weiter runtergehen. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. Neuntens, das Pflichtgebet aufgrund einer Entschuldigung auf dem Kamel verrichten. In diesem Kapitel geht es jetzt nicht mehr um das freiwillige Gebet auf dem Kamel, das haben wir geklärt, sondern hier geht es jetzt um das Fardgebet, wo wir eigentlich gesagt haben, das darf man nicht. Die Frage ist, gibt es nicht vielleicht doch eine Ausnahme, in der man das machen dürfte? 1228. Ata ibn Rabah fragte Aisha radiallahu anha, wurde den Frauen erlaubt, auf dem Reittier zu beten? Sie sagte, es wurde ihnen weder erlaubt, wenn es schwere, noch wenn es angenehme Zeiten waren. Der Überlieferer Muhammad ibn Shu'aib sagte, dies gilt für das Pflichtgebet. In diesem Hadith über Aisha radiallahu anha, die ja gefragt worden ist, wurde den Frauen erlaubt. Das ist ein Hinweis bei den meisten Hadith-Gelehrten, dass dies ein Marfu'-Hadith ist. Weil wer soll derjenige sein, der erlaubt und verbietet, nach Allah subhanahu wa ta'ala, anders als der Prophet selbst, alayhi salatu wassalam. Er sagte, wurde den Frauen erlaubt, auf dem Reittier zu beten? Diese Frage beinhaltet zwei Aspekte. Einmal die Frage, da stellen sich zwei Fragen. Geht es hier um die Frauen im Sinne von Frauen und nicht Männer, also Frauen ausschließlich? Oder, und der zweite Aspekt ist, geht es hier um das freiwillige Gebet oder das Pflichtgebet? Was die Frage angeht, so ist nicht ersichtlich, warum es für die Frauen andere Regelungen gelten sollte als für die Männer. Und deswegen, wenn Aisha radhiallahu anha gefragt worden ist, ob es den Männern, Entschuldigung, ob es den Frauen erlaubt ist, auf Reittieren zu beten oder nicht, dann ist das keine ausschließende Frage, sondern ist es den Frauen erlaubt? Ja, es ist den Frauen erlaubt, den Männern auch, weil es allgemein erlaubt ist. Oder nein, es ist den Frauen nicht erlaubt, den Männern auch nicht, weil es nicht erlaubt ist. Insofern ist es keine, hat diese Aussage den Frauen keinen, sagt man, keinen ausschließenden Charakter. Die zweite Frage ist, ob es um das Fardgebet geht oder um das freiwillige Gebet geht. Und da sie antwortet, dass es nicht erlaubt ist, auf dem Reittier zu beten, weder ob es eine angenehme Situation ist oder eine schwere Situation ist, fi shiddatin wala racha, bezieht es sich wohl auf das Fardgebet. Warum? Weil das freiwillige Gebet ist ja erlaubt und es gibt zahlreiche Überlieferungen, die das bestätigen. Wallahu tabarak ta'ala a'lam. Und das ist auch die Interpretation eines der Überlieferer, nämlich Muhammad ibn Shu'aib, dass er das so interpretiert hat, was aber nicht sein muss. Ja? Also diese Interpretation von ihm ist bestimmt eher zu, weil sie passt in den Kontext mit den anderen Hadithen, aber es ist natürlich kein Muss. Es gibt einen Hadith in Sunan Imam Tirmidhi, der laut Imam Tirmidhi, zwar da'if ist, aber alle Gelehrte handeln trotzdem danach. Der darauf hinweist, dass es in schweren Zeiten erlaubt ist. Und zwar geht es um eine Situation, in der die Menschen auf dem Reittier sind und es regnet und es eine Erschwernis wäre, hier abzusteigen und im Sand oder in den Pfützen oder im Matsch rumzulaufen und dort zu beten und dass man diesen Fall auf seinem Reittier sein Pflichtgebet verrichten darf. Und das stimmt auch überein mit den Grundregeln der Scharia. Wallahu a'lam. 10. Wann der Reisende sein Gebet vervollständigt. Imran ibn Husayn radiallahu anhu sagte: Ich war mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auf Feldzügen und auch bei der Befreiung Makkas. Er verweilte in Mekka 18 Tage und betete immer nur 2 Raka'a. Er sagte immer: O Stadtbewohner, betet 4 Raka'a, denn wir sind auf Reise. Diese Überlieferung, auch wenn sie als da'if eingestuft worden ist, allerdings ist sie inhaltlich korrekt. Insofern, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mehrere Tage lang, viele Tage lang, manche Überlieferungen 15 Tage lang, hier ist 18 Tage, war, das spielt auch keine große Rolle, dass er seine Gebete alle gekürzt hat. Das heißt also, der Imam Abu Dawud stellt sich hier die Frage, wann der Reisende sein Gebet vervollständigt. Das heißt, wie lange muss er an einer Ortschaft bleiben oder vorhaben zu bleiben, dass er sein Gebet vervollständigen muss und nicht mehr, stellt euch vor, jemand ist auf der Reise, macht eine Stunde Pause und reist weiter. In dieser einen Stunde ist er nicht sesshaft, er ist immer noch ein Reisender. Er steigt ab, um zu beten und geht dann weiter. Die Frage, wenn er einen Tag bleibt, 2 Tage bleibt, 3 Tage bleibt, 4 Tage, 10 Tage bleibt, ab wie vielen Tagen sagen wir, gilt er als Sesshafter und nicht mehr als Reisender. Und dieser Hadith besagt, dass der Prophet a.s. 18 Tage lang in Mekka verweilt hat und immer nur 2 Raka'a verrichtet hat. Dann immer wieder sagen wir, 2 Raka'a bedeutet alle Gebete außer Maghrib. Der Maghrib gemäß Ijma' ist 3 Raka'a, gibt es keine 2 oder 4 oder sowas. Tayyib. Das heißt, wenn diese Überlieferung stimmt, dass er 18 Tage in Makkah verweilt hat, stellt sich die Frage, ist das ein Widerspruch zu der bevorzugten Ansicht, wie Imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullah sagte, man aqama arba'an, atamma arba'an, das heißt, wer 4 Tage verweilen will, muss auch 4 Raka'a verrichten. Die Antwort lautet, das ist kein Widerspruch. Warum? Weil, genau wie ich gerade eben gesagt habe, es geht darum, wie viele Tage hat man vor zu verweilen. Und wenn in dieser Überlieferung stehen, also abgesehen dass sie, davon, dass sie daif ist, ja, wenn in dieser Überlieferung stehen würde, dass der Prophet a.s. von vornherein vorhatte, so und so viele Tage zu bleiben, das heißt 10 Tage, 15 Tage, 18 Tage zu bleiben, dann wäre es ein Argument dafür zu sagen, dass man, auch für mehr als 4 Tage, für mehr als 4 Tage sein Reisegebete verrichten darf. Aber das ist aus der Überlieferung nicht ersichtlich. Wir wissen nicht, wie viel der Prophet a.s. von vornherein vorhatte, dort zu bleiben. Ja, er kommt nach Mekka, er, wie heißt es, befreit die Stadt vom Götzendienst. Wann ist diese Aktion beendet und wann geht er wieder zurück nach Medina? Das ist eine Sache, das kann man vorher nicht wissen, wie lange man vorhat, dort zu bleiben. Im Gegensatz zu dem Hadith, in dem der Prophet a.s. in Mekka den Sahaba direkt von an erlaubt hat, 3 Tage lang zu bleiben. 3 Tage lang zu bleiben. Aber da haben sie gewusst, wie lange sie bleiben werden. Wie wir gleich auch andere Hadithe sehen werden. Deswegen, sich festzuklammern an dieser Überlieferung, zu sagen, ab 18 Tagen muss man dann 4 Raka'a beten, war, das ist in zweifacher Hinsicht problematisch, wie bereits erklärt. Also einmal hinsichtlich der Authentizität dieser Überlieferung und zweitens hinsichtlich der Frage, wie viele Tage hat er denn vorgehabt? Weil das ist, was wir gesagt haben, ist ja, wenn man vorhat, 4 Tage zu bleiben in einem Ort, dann ist man ein Sesshafter, also man Muqim. Und das kommt ja in dieser Überlieferung gar nicht vor. Wenn man aber nicht weiß, wie lange man vorhat zu bleiben, es könnte ein Tag sein, aber auch mehr, je nachdem, man hat etwas zu erledigen, dann selbst wenn man ein Jahr lang bleiben würde, wäre man Reisender die ganze Zeit. Deswegen die bevorzugte Ansicht widerspricht diesem Hadith nicht. 1230. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich in Mekka 17 Tage lang aufhielt und sein Gebet kürzte. Dann sagte er, rahimahullah radiallahu anhu, wer irgendwo 17 oder mehr Tage bleibt, vervollständigt sein Gebet. Abu Dawud sagte, Abbad ibn Mansur berichtet über Ikrimah ibn Abbas, dass er sagte, er hielt sich 19 Tage auf. Das heißt also, in dieser Überlieferung sind es statt 18 Tage 17 Tage. Und in manchen Überlieferungen sind es 19 Tage. Und das gibt uns schon ein wenig den Eindruck, dass es nicht auf diese Zahl ankommt, sondern wie wir gesagt haben, bevorzugt, es kommt darauf an, was man vornherein vorhatte. Aber das ist eine Ansicht unter den Ulama, rahimahumullah ta'ala. Und aus dem vorigen Hadith ergibt sich noch die Gesetzlichkeit darauf hinzuweisen, dass man die Betenden hinter einem, die keine Reisenden sind, hinweist, dass sie 4 Raka'a beten sollen. Weil wenn der Imam nur 2 vorbetet, weil er Reisender ist, dann heißt es ja nicht, dass die anderen auch alle 2 beten, sondern der Reisende ist betet 2 und die anderen beten 4. Deswegen sagte er nach dem Gebet, wies er die Leute darauf hin. Wallahu a'lam. 1231. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, im Jahr der Befreiung Makkas blieb der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam 15 Tage lang in Makka und kürzte dabei sein Gebet. Abgesehen von dass der Hadith da'if ist und Munkar ist, stimmt er inhaltlich bis auf die Zahl überein mit dem, was wir vorhin gehört haben. Das gleiche gilt ebenfalls für den Hadith danach. 1232, Ibn Abbas radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam 17 Tage lang in Mekka blieb und immer nur 2 Raka'a verrichtete. Und Sheikh Al-Albani rahimahullah sagte, richtig muss es heißen, 19 Tage. Aber wie gesagt, auf die Zahl kommt es richtigerweise nicht an. 1233, Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte, wir gingen mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam von Medina nach Mekka. Er betete 2 Raka'a, bis wir nach Medina zurückkehrten. Wir sagten dann zu Anas, seid ihr auch dort geblieben? Er sagte, wir blieben dort 10 Tage. So, das ist wieder eine weitere Überlieferung, offensichtlich auf einer anderen Reise, blieb er diesmal 10 Tage und hat dort auch seine Gebete. Und deswegen haben manche Gelehrte haben eben diese Hadithe zusammengefasst und gesagt, wir nehmen die höchste Anzahl an Tagen, in denen der Gesandte sallallahu alaihi wasallam irgendwo blieb an einer Ortschaft, ohne sein Gebet zu vervollständigen, das ist dann für uns versus relevant. Aber die Frage ist diese Zahl wirklich beabsichtigt gewesen? Ist die Zahl 19 wirklich beabsichtigt gewesen im Sinne von, wenn es 20 wären, dann hätte er, a.s. 4 Raka'a verrichtet? Das ist ja genau der Streitpunkt. Und das geben die Überlieferungen nicht her, sondern sie beschreiben einfach nur, was der Prophet gemacht hat, a.s. Aber es geht ja nicht darum, ob man das so machen darf, wie er es gemacht hat, das ist ja klar. Die Frage ist, warum hat er es so gemacht? Und wie wäre es, wenn er länger geblieben wäre? 1234. Umar ibn Ali ibn Abi Talib berichtet, dass Ali radiallahu anhu, wenn er auf der Reise war, aufbrach, nachdem die Sonne untergegangen war und es schon fast dunkel wurde. Dann stieg er ab und verrichtete das Maghrib-Gebet. Hiernach verlangte er nach seinem Abendessen und nahm es zu sich. Dann verrichtete er das Isha-Gebet und zog weiter. Er sagte, so machte dies der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Abu Ali al-Lu'lu'i berichtet, dass Abu Dawud sagte, Hafs ibn Ubaidillah, das heißt der Sohn von Anas ibn Malik, berichtet, dass Anas beide Gebete zusammenfasste, wenn das Abendrot verschwand. Und er sagte, so machte dies der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. In der Überlieferung von Az-Zuhri über Anas, über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, heißt es genauso. Okay. Schauen wir uns diese Überlieferung noch einmal genauer an. In dieser Überlieferung heißt es, dass Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, und er ist einer der Sahaba, sogar einer der Khulafa al-Rashidin, einer der besonnenen, rechtgehaltenen Khulafa, an deren Sunna wir uns orientieren sollen. Dass Ali ibn Abi Talib, wenn er auf der Reise war, aufbrach, nachdem die Sonne untergegangen war. Also wenn er auf der Reise war. Oder wenn er verreisen wollte. Ja? Also dieser arabische Ausdruck, kana idha safara, kann bedeuten, wenn er verreisen wollte oder wenn er schon aufgebrochen war. Aber das ist schon entscheidend, dieser Zusammenhang, weil er hat ja, nachdem die Sonne untergegangen war und es schon fast dunkel wurde, das heißt, das ist halt die Frage, wenn das die Maghrib-Zeit war, dann ist es ja kein Problem. Dann hat er sein Maghrib-Gebet zur Maghrib-Zeit verrichtet und das war's. Dies heißt, dann stieg er ab und verrichtete das Maghrib-Gebet. Aber wenn es schon Isha-Zeit wurde, dann wäre es ein Hinweis darauf, dass er, nur weil er erst nach Sonnenuntergang losgereist ist, oder ich drücke es anders aus, obwohl er erst nach Sonnenuntergang losgereist ist, darf er von den Reiseregeln profitieren in Bezug auf das Maghrib-Gebet. Weil normalerweise die Sonne geht unter. Jetzt die Scharia sagt dir, bete dein Maghrib-Gebet zu seiner richtigen Zeit. Und du verreist danach erst los, darfst du dann das Maghrib-Gebet verschieben bis zur Isha-Zeit, weil das Gebet ist Fard geworden für dich, als du noch nicht Reisender warst. Und als Nichtreisender musst du es zur Maghrib-Zeit verrichten. Aber das ist eine entscheidende Stelle und wäre ein Hinweis darauf, dass es eben nicht um den Augenblick geht, in dem das Gebet einem auferlegt worden ist, sondern um den Zustand geht, in dem man sich befindet, wenn man das Gebet verrichten möchte. Im ersten Moment war ich, in dem Moment, als es auferlegt worden ist, war ich sesshafter. Im Moment, wo ich es verrichte, bin ich Reisender. Weil die Frage ist, welcher Zeitpunkt für mich relevant? Das ergibt sich alles aus dieser Art, wie man solch einen Hadith versteht. Wenn es aber zur Maghrib-Gebetszeit war, dann ist es kein Problem. Wenn es zur Isha-Gebetszeit war, dann wäre diese Regel daraus, könnte man daraus ableiten. Danach stieg er ab und verrichtete das Maghrib-Gebet. Hiernach verlangte er nach seinem Abendessen und nahm es zu sich. Dann verrichtete er das Isha-Gebet und zog weiter. Und so macht es der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und diese Überlieferung stimmt ein mit einer Überlieferung, die wir beim letzten Mal auch gesehen haben, dass der Prophet alaihi wasallam manchmal die Gebete nur dem offensichtlichen Anschein nach zusammengefasst hat. Er hat nicht wirklich zusammengefasst, sondern er hat alaihi wasallam das erste Gebet am Ende seiner Zeit verrichtet und das zweite Gebet am Anfang seiner Zeit verrichtet. Und das ist das, was hier wohl der Fall gewesen ist. Weil er hat hier Maghrib gebetet, dann hat er sein Abendessen zu sich genommen und dann hat er sein Isha-Gebet verrichtet. Weil wenn die Isha-Zeit schon eingetroffen war, Warum sollte er zwischendurch dann etwas essen? Dann verrichtet er beide Gebete und dann isst er was. Aber offensichtlich wollte er die Pause nutzen, beziehungsweise er wartete auf die Isha-Zeit und wollte die Pause, dieses Warten nutzen, um sein Abendessen zu sich zu nehmen. Und Allah weiß, subhanahu wa ta'ala, am besten Bescheid. Und die andere Überlieferung, dass Anas bin Malik radiallahu anhu beide Gebete zusammenfasste, wenn das Abendbrot verschwand. Das heißt, wenn die Isha-Zeit eintraf, betete er Maghrib und Isha, nennt man Jam'a Ta'khir. Das heißt, die beide werden zusammengefasst, allerdings hinausgeschoben. Und da sagte, so machte dies der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam. Wir wollen verstehen, also die Überlieferungen, die sind nicht ausschließend. Ja? Nicht eine Überlieferung sagt, er hat so gemacht, die andere sagt, er hat so gemacht, die andere sagt, er hat so gemacht. Das sind alles verschiedene Situationen, alles verschiedene Fälle. Und all diese Sachen sind erlaubt. Das heißt, du kannst beide Gebete zum Anfang der Zeit verrichten, beide zum Ende der Zeit, beide zur zweiten Zeit verrichten oder das erste am Ende der Zeit und das zweite am Anfang der Zeit. All das hat der Prophet a.s. auf der Reise gemacht. Und wenn es keinen Grund gibt, ist das Beste, jedes Gebet zu seiner Zeit zu verrichten. Das hat er auch auf der Reise gemacht, a.s. wassalam. Da das nächste Kapitel dass es ein neues ist, beziehungsweise das 11. und 12. Geht es um das Gebet im Land des Feindes, beziehungsweise das Gebet im Zustand der Furcht. Und da gibt es verschiedene Versionen, die überliefert sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Macht es mehr Sinn, wenn man das inshallah in einem Atemzug beim nächsten Unterricht behandelt. Wallahu tabarak wa ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا